ARD. Und müsste ich gehen in dunkler Schlucht? Buch 6. Schlucht 2.
Loslabern von Reinhard Götz.
Bericht. Herbst 2008.
Alles, was man weiß, vergessen. Hirn.
Reise.
To chant and enchant. Hobbes.
Der Gefangene. In einer Aufwallung von Direktheit und quasi sinnfreier Intentionalität hatte der Höller, die Arme von sich werfend himmelwärts ausgerufen,
Loslabern!
Traktat, Traktat über den Tod, über Wahn, Sex und Text und, erheitert von diesem soeben durch ihn hindurchgefahrenen Expressivitätsereignis, Bericht, der Herbst 2008, dem davon Angestoßenen sofort stattgegeben und es geschehen lassen, dass da also
losgelabert
würde und dabei erzählt, wie ich, hier ja in Gestalt des Klagor noch, auf der Buchmesse 2008 bei Joachim Unseld auf dem Gang gestanden war, zu etwas vorgerückter Stunde schon, an dieser Ecke bei der Treppe, im Gespräch mit dem Schriftsteller Binswanger und dem Feuilleton-Redakteur Canetti, selbst schon etwas angetrunken, dadurch aber auch gesteigert animiert und verstärkt bei Sinnen, und wie es dort also zu diesen sofortistisch hochfahrenden Darlegungen über das
Loslabern
eine entsprechend maximale Ethik der Schrift gekommen war, eine Moral des Schreibens. Ich hatte in den Tagen zuvor diesbezüglich einige Notizen gemacht und war dadurch aktuell besonders besessen von diesen für mich verschiedene sehr existenzielle Fragen lösenden Ideen, redete dadurch aber auch wie eingesperrt in diese Ideen daher, viel zu sehr gefesselt von ihnen, grotesk hysterifiziert durch sie. Ich fing schon an, mich zum Ausgleich gegen das von mir selbst Gesagte noch einmal auf das zuvor von Binswanger Gesagte konzentrieren zu wollen, während ich aber zugleich weiter über das
Loslabern
redete. Es war mir jedoch entfallen, worauf genau ich eigentlich gerade zu antworten versuchte. Der Binswangersche Gesprächsbeitrag war von mir missbräuchlich nur in einen Anstoß für diesen meinerseitigen Moralmonolog umformatiert worden. Ein Missbrauch der Kommunikationsfreiheiten nach Artikel 5 Grundgesetz. Du sollst nicht missachten das Gesagte deines Gegenübers. Es war mir jedoch viel weniger gegenwärtig, was er eben gesagt hatte, als das von mir in den vergangenen Tagen zur Moral der Schrift zusammennotierte. Und während ich gerade am Preisen der mit dieser Schriftmoral einhergehenden, ihr tatsächlich vorausgehenden, richtigen Haltung zu den Realien des Sozialen im mitmenschlichen Kontakt gewesen war, war mir im staunenden Innersten meiner betrübten Seele klar, was für ein absolut absurder Irrsinn dies hier war, den Takt und die Tugenden der Geselligkeit als Basis für ein richtiges Schreiben zu preisen und dabei wie ein verrückter und rücksichtslos Monoman auf die direkt um einen herumstehenden einzutexten und auch gar nicht mehr damit aufzuhören, das
Loslabern,
das einfach so dahergelaberte Schreiben als höchste Textethik darzustellen, weil ja in ihm als vorher schon gelöstes alles Entscheidende darin und enthalten und ausgesprochen sei und so weiter und so fort und in Wirklichkeit dabei selber daherzureden und aufzutreten wie der letzte Idiot, als, um hier zuletzt ganz an den Anfang, in die achternbuschischen Urgründe der Textmotorik zurückzukehren, der Depp. Der Höller ging schon mal vor, um sich zu melden. Sagt aber bitte keinem, sagte er, dass ich schon da bin, was sowieso keiner vorgehabt hatte. Die Leute schauten deshalb zu Boden und wunderten sich. Der Höller war eventuell verrückt geworden. Aber die Welt draußen drehte sich weiter. Regen war vom Himmel gefallen. Es wurde Nacht. Es wurde Tag, der erste Tag. Der Höller trat mit dem Fuß in die Wand. Der Höller war sauer. Es krachte, der Putz bröckelte. Das Haus stand aber fest und bewegte sich nicht. Es wurde Abend. Es wurde Morgen. Der zweite Tag. Der Höller rüttelte an diesem Buch Rebellion und Wahn. Er haute auf das Buch ein, er schrie es an. Nie wieder wollte der Höller ein Buch sich aufgeöffnet vor das Gesicht halten, um darin zu lesen, anstatt direkt darauf zu kotzen. Der Höller hätte im Moment ohne Grund auf alle Bücher dieser Erde am liebsten nur noch kotzen können, tat dies aber nicht. Er spuckte aus, er atmete ein, er zertrat eine Nuss am Boden. Der dritte Tag. Am vierten Tag hatte der Höller keine Lust mehr auf Hölle. Schweigen, Tee, Jasminblüte und Sexualität. Der Höller leuchtete. Er nahm die Bügeleisen aus dem Himmel und fuhr mit der vorderen Watte oben vorbei und weiter hinten durchs Dickicht bis hoch über Teufelsbrück hinaus. Ja, so war der Höllor drauf. Löchrig tönten im Höllor die früheren Lieder. Er hörte Gesang, Gesang klang schön. Es fehlte ihm dabei auch nicht an sanfter Furiosität. Das Lied, das der Höllor hörte, ging etwa so nicht zu schnell gesungen. Es blasen die blauen Husaren und reiten zum Tore hinaus. Da komm ich, Geliebte, und bringe dir einen Rosenstrauß, dir einen Rosenstrauß. Am fünften Tage war der Höllor ausgegangen. Freitagnacht, die Hölle ruft, rief der Höllor. Höllach lachte. Höllor war sich selbst zum Depp geworden. Das Wort
Seelentiefe
hätte dem Höllor noch ein letztes Mal zu denken geben können, aber das ihm Gegebene war ihm fremd geworden. Fern stand der Mensch, ferner die Idee Mensch, fernstens das Nichts zwischen dem Höller und dem Begriff des Höller von sich selbst, lachhaft. All das war zerbröselt worden von der Wut des Höller. Der Höller trank. Der Alkohol verfehlte, aber jede Wirkung auf den Höller, die Wut des Höller, wurde dadurch nur noch mehr. Nur der DJ war sehr gut. Später war der Höller aber doch noch so total betrunken gemacht worden von dem Bier und den anderen von ihm getrunkenen Getränken, dass er die Olympus-Kamera, die er an der Kasse abgegeben hatte, mitzunehmen, doch tatsächlich vergessen gehabt hatte beim Heimgehen. Die Wut des Höller auf das Vergessen der Olympus war jetzt aber praktisch auf null heruntergesenkt worden, da sie von dem Rausch komplett und auf das Allerschönste ausgelöscht worden war. So nahm der Höller zu Hause die Bibel zur Hand. Der Schöpfungsbericht brachte Licht in die Wirrnis der Tage der Dunkelheit des Höller. Der Höller hielt das Buch der Bibel, die Stunden vergingen, draußen war der Herbst in der Luft, der sechste Tag. Am siebenten Tag aber ruhte der Höller. Höller dachte, das Gehauchte. Er schaute sich dabei die Bilder dieser Ausstellung noch einmal an.
Leiter.
Ledergürtel, Zeit für Träume, ganz fragilo, Slate 2005. Vom Rausch der Vornacht war ein Glimmer der Zittrigkeit und Weinerlichkeit im Höller übrig geblieben. Eine Träne kam hoch und machte dem Höller die Augen hell. Der Höller schwächelte, verfiel. Er hätte hier jetzt gerne noch einmal böse aufgelacht, kriegte aber kein Bein des Bösen auf den Boden mehr. Bösor, Fehlanzeige, Ernsttor, nicht zu sprechen. Für den Fall einer zukünftigen Diktatur, einer etwaigen nächsten Hölle hier, muss und werde ich, so der Höller, mein Hirn vorher und fristgerecht zum Trocknen bringen, denn so wie diesmal ist es mir zu nass gewesen, gezeichnet Höller. Finsternis, Wirtschaft, Finsternis, Computer, Finsternis, Boulevard, Finsternis, Bürgerlichkeitsbullshit, Parteikadergebell, Finsternis, Romanversuch, Notatbergwerk, Finsternis, Denkseriosität, Ich-Verhärtung, Finsternis, Weltabscheu, die Zeit. Ein richtig losgelaberter Text würde sein, dass man aber ohne sich dabei zu Finsternis, Steuer, Erwachsenenleben, Verantwortung, Einsicht, Vernunft,
Enthölle.
Beichte 68.
Wrong, 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 wrong. I was born on the wrong page.
Wrong.
Kohärenz, Blödelsepp, Argument, Larry. 7 letzte Lätzchen.
Bauch, Seele,
Tod, Hirn,
Tod, Tod, Wann,
Knie,
Dumm,
Haar, Weh,
Nagel,
Krumm, ein alter Kamm.
Netto, Edeka, Aldi und Lidl.
Mit Sonderangeboten zu
attackieren.
Herbstempfang 2008.
Vive la crise. Prost.
Die Welterrichtungsmaschine. Wow! Die Krise boomte. Die verrückten schwarzen Karossen, die fetten dunklen Wagen der Chefs waren am Vorfahren in Serie. BMW, Mercedes, VW, Audi, dunkelblau und schwarz. Ein klassischer Berliner Großauflauf war da in der Clara-Zetkin-Straße. Oder wie hieß dieser Schmalhans hier hinter dem Hotel de Rome? Am Vorfahren und Auflaufen. Es gab sogar einen grünen Teppich. Einen Baldachin darüber, die Chefs ließen sich von zwei Livrierten den Wagenschlag, die Autotüre aufmachen und wälzten sich aus ihren Sitzen im Fond, telefonierend noch die meisten. Es wurden auch gar keine Drohungen ausgesprochen, schon gar nicht direkt, sagte Broder zu Diekmann oder umgekehrt Diekmann zu Broder. Ich kam mit dem Rad und sah, wie hinter den beiden Gräter die Treppe hochstolperte, neben ihm Dietl, Krötz und Stuckrad Barre, dahinter Vanity Fair People-Chefin Inga Grömminger.
Crazy.
Das gibt's doch nicht. Ich sperrte mein Rad ab. Da hörte ich die Fotografen rufen. Minu, Jasmin und Coco waren im Pulk mit Minu und ihren Begleiterinnen angekommen. Und alle waren sie jetzt hier also bestens gelaunt am Anrollen, Aussteigen, Einlaufen, kreischend, lachend. Und dahinter tänzelte sogar auch noch der unglaublich schlank gewordene, fast wieder ganz durchgeistigt wirkende Joschka Barati Fischer daher, ebenfalls fröhlich lächelnd. Die Eingangstreppen ging es hoch, die Situation hatten sie unten im Sturm an sich gerissen, um oben dann souverän einzuschweben, bodenlos selbstbewusst. Es war schon echt herrlich, diese kleine Machtergreifungsorgie hier. Drin tobte auch schon das unglaubliche, das ungeheuerliche Sozialmonster, 2000-köpfig, alle
redeten.
Es peitschten die aus diesen vielleicht ja auch 3000 Köpfen hervorsprühenden Kommunikationen durch die Hallen und Räume, und wer da war, einfach nur körperlich anwesend, wurde ganz automatisch und unwiderstehlich mit hineingerissen in den tosenden Trubel und selbst Teil dieser Kollektivgerätschaft, dieser absolut gigantischen Maschine, lebendig, aus lauter Einzelmenschen gemacht, als Ganzes aber wohl der größte Dinosaurier, den die Erde je gesehen. Wogen, Stampfen, Schwirren, an jeder Stelle war ein anderer Hauptvorgang führend, jede Einzelzelle war Zentrale ihrer ureigenen Spezialbesonderheit. Man kann es sich nicht vorstellen, aber es war so. An keiner einzigen Stelle wurde im Monster, vom Monster, am Monster irgendwo zum gleichen Zeitpunkt exakt das Gleiche gesagt oder getan, obwohl Trinken, Rauchen, Reden und immer wieder Reden die von allen Anwesenden doch auch gemeinsam verrichteten Sozialtätigkeiten waren. Ich hatte plötzlich, obwohl komplett nüchtern, das Gefühl, als hätte ich beim Losradeln zu Hause, vor dem Losradeln, mit einem letzten Schluck Wasser meine erste Ecstasy-Tablette wiedergenommen, als würde mir dadurch noch einmal, wie vor Jahren in der Münchner Theaterfabrik, eine mir bisher verschleierte, unerklärlicherweise von wem eigentlich und warum vorenthaltene, geheimnisvoll unzugängliche Grundwahrheit über das Soziale enthüllt und so verständlich gemacht werden. Aha, Zeitung, verstehe. Es war vielleicht auch die letzte Banalität, was sich in diesem Moment für mich wie die tiefste Erleuchtung anfühlte. Das war der Ecstasy-Effekt. Auch deshalb wusste ich nicht genau, was mein Körper durch Teilhabe am Monster hier meinem Gehirn gedanklich im Einzelnen eigentlich genau am Übermitteln war. Der Geist war verwirrt. Ich schaute auf die Uhr, kurz vor 8, 19.54 Uhr. Okay, Dienstag, der 25. November 2008. Herbstempfang der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Hotel de Rome. Hoffentlich war ich nicht zu debil am Grinsen. Hoffentlich, ach, egal. Ich kannte sowieso niemanden hier, sah ich jetzt, wie ich mich umschaute, knipste mit der Kamera sinnlos in jede Richtung. Überall wurden Tabletts mit Wein, Sekt und Säften angeboten. Ich suchte aber eine Bierbar, fragte eine der Kellnerinnen, wurde quer durch die hiesige auf die andere Seite der anderen Halle geschickt. Die Hallen waren riesig, man kam auch kaum mehr durch inzwischen. Dann stand ich endlich mit einem Bier in der Ecke neben der Bar in der riesigen Haupthalle. Die Leute hatten sich um kleine Stehtische herumgruppiert, auf den Tischen waren die kleinen Teller mit dem Essen abgestellt, die Gläser, und dann wurde da im Stehen, also überall redend, konferiert. Einzelne Worte und Satzfetzen waren zu hören, sie kamen aber nicht zu einem irgendwie kohärenten Sinnganzen zusammen, waren auch keiner bestimmten Thematik zuzuordnen. Es waren eben nicht primär die Schreiber und Journalisten der FAZ da, wie ich es als Leser der FAZ in meinem FAZ-Autoren-Beobachter-Wahn offenbar erwartet hatte, sondern natürlich alle Arten von Leuten, die irgendwie, egal wie fern, mit der Zeitung und der Politik, über die die Zeitung berichtete, zu tun hatten. Werbeleute, Verlagsleute, Leute aus den Ministerien, den Behörden und der Wirtschaft, alles. Auch hatte ich die Größenordnung völlig falsch eingeschätzt. Ich hatte gedacht, so ein Herbstempfang, das ist ein fettes 300-Leute-Event, wie eine besonders große Ausstellungseröffnung vielleicht. Aber das hier waren ja alle Bücher und Beilagen der Zeitung in echt. Geld und mehr, Technik und Motor, Beruf und Chance, Staat und Recht, Sport, Finanzmarkt, Unternehmen, Deutschland und die Welt und was nicht noch alles mehr zusätzlich zu dem, was die Zeitung für mich intuitiv ausmachte, Feuilleton, Politik und Wirtschaft und alle diese Bereiche und Teilkosmen der Gesellschaft von wirklichen, echten, hier anwesenden Menschen vertreten, die außerdem natürlich auch noch alle irgendwie in Kontakt zueinander waren. Als Alleindastehender war man entweder Personenschützer oder seltsam alienierter, fast schon gestört wirkend, das spürte ich an mir selbst, das beobachtete ich an anderen Solomenschen, die auch Solokrätze hatten, Ich sah einen jüngeren Typ, der mit großen Schritten und sehr energisch, als müsste er eilig irgendwo ganz Bestimmtes hin, sich zwischen den Tischen an der gegenüberliegenden Wand und den Leuten darum herum über Eck in meine Richtung bewegte, sah dann aber an seinem nervös springenden, die Szenerie ratlos durchsuchenden Blick, dass auch er einfach nur allein hier war und nicht wusste, wo und wie er diese Tatsache, die etwas Beschämendes an sich hatte, möglichst unauffällig überspielen könnte. Ich tastete nach meinen Zigaretten, die ich aber im Mantel, den ich zuvor abgegeben hatte, vergessen hatte. Es war ein weiteres, mir leider vertrautes Indiz meiner Verwirrtheit im Raum der Welt, dass ich nach zweimaligem Durchwandern der verschiedenen Säle, Hallen und Gänge hier nicht mehr wusste, in welche Richtung es jetzt von der Bierbar-Ecke zurück zur Garderobe ging. Ich ging los auf Verdacht und kam am Ende eines Vorraums zu einer engen Stelle, wo noch mehr Leute sich drängten, es ging zwei Stufen runter und ich stand in einem neuen, etwas kleineren Raum, wo die Leute an Tischen sitzend beim Essen waren. Es gab eine lange Tafel dort in der Mitte des Seitenareals, das mit einer Kordel abgetrennt war, und in der Mitte dieser Tafel saß, umgeben von lauter Männern, die Kanzlerin. Ich war so geschockt, Angela Merkel hier sitzen zu sehen, dass ich mich nur wundern konnte, ich wusste noch nicht einmal worüber. Was hatte ich denn erwartet? Natürlich war das halbe Kabinett da. Die weniger Wichtigen saßen an kleineren Katzentischchen in der Nähe der großen Tafel. Die Kanzlerin redete und die Männer um sie herum hörten zu. Ich war irritiert davon, dass sie so bestimmend auftrumpfte. Nur Schirmacher, der auf dem Stuhl links neben der Kanzlerin saß, war selber auf ein eigenes Gespräch mit einem Gegenüber konzentriert. Ich nahm mein Notizbuch zur Hand und merkte an der sich straffenden Aufmerksamkeitsreaktion eines großen Mannes, der halb rechts hinter mir stand, dass ich diesem Polizisten schon als Verdachtsobjekt aufgefallen war und nickte ihm zu. Er kannte die erschreckte Reaktion und das Bemühen, sie sich nicht anmerken zu lassen und schaute freundlich zurück, Riese, der er war, schlank, riesig, nett. Ein Foto zu machen, wäre jetzt hier keine so angemessene Penetrantheit gewesen. Ich hätte die Szene dieses Abendmahls gerne festgehalten. Es schaute detailreich und interessant aus. Wer war eigentlich Holger Stelzner und warum kannte ich den nicht? Berthold Kohler, wer bist du? Was machst du? Zeig dich doch bitte mal kurz. All das war Unsinn, fraglich zumindest oder falsch, dachte ich, während ich dem Gesicht von Günther Nonnenmacher beim Zuhören zuschaute. Die Kanzlerin dozierte, gestikulierte und Nonnenmacher und die anderen um die Kanzlerin herum sitzenden Chefs nickten ihr bestätigend und zustimmend zu, weil es bei einem solchen Gespräch natürlich nicht nur um den Austausch von Informationen und Argumenten ging, sondern vor allem auch um die Aufführung des kollektiven Einverstandenseins aller Anwesenden mit den bestehenden Verhältnissen, gerade auch denen der Macht. Ein Nonnenmacher hatte gar kein Problem damit, hier durch sehr deutliche Signale seines Oberkörpers beim Zuhören und Reden der Kanzlerin seine Reverenz zu erweisen, bis hin zu fast schon etwas zu direkten Gesten der Devotheit, weil er selber in fast jeder Situation seines beruflichen Alltags auf der anderen Seite dieser körperlichen Expressionen verortet war und ihm eben das signalisiert wurde, was er jetzt der Kanzlerin stetig bestätigend mitteilte: Den Vorrang des Ober, der Sie mir gegenüber sind, erkenne ich hiermit gestisch an. Zwar steht dieser Vorrang gar nicht in Frage, aber die Erinnerungsfähigkeit des interaktiven Systems sich begegnender und miteinander redender Menschen ist relativ kurz, 3 Sekunden, 30 Sekunden, 3 Minuten höchstens, je nach Grad der aktuellen Spannung zwischen den Beteiligten, dann muss die fundamentale Rangrealität wieder sinnlich für alle erfahrbar durch die einschlägigen Affirmationssignale erneuert werden, um so den Kontakt auf verbaler Ebene davon freizusetzen und, gerade auch im Kontroversiellen, am Laufen zu halten. Außerdem trafen hier ja nicht irgendwelche Privatpersonen aufeinander, sondern Funktionsträger, Fürsten ganz eigenen Rechts. Und obwohl die Kanzlerin selbstverständlich keinem der hier ihren immer noch weiter ausufernden und fortlaufenden Ausführungen zuhörenden FAZ-Chefs irgendeine Befehlsansage machen konnte, umgekehrt die FAZ-Chefs ihr natürlich noch viel weniger, gehörte es doch zum gesellschaftlich allgemein anerkannten Selbstverständnis, dass der politische Funktionskreis allen anderen gegenüber eine Vorrangstellung für sich beanspruchen konnte, obwohl der Politik dieser Vorrang vor allem von der Wirtschaft streitig gemacht wurde. Wie einst zwischen Kirche und Reich, Papst und Kaiser, wurde heute zwischen Politik und Wirtschaft um den gesellschaftlichen Spitzenrang gekämpft. In diesen letzten Wochen gerade jedoch, im staatlich koordinierten Reagieren auf die das Gesamte der Gesellschaft eventuell wirklich gefährdende Krise des Finanzsystems hatte die Politik, wie sie selbst sofort auch immer wieder zu betonen, nicht müde wurde, ihre Handlungsfähigkeit bewiesen und damit ihren Anspruch auf Vorrang erneuert und gefestigt. Und vielleicht war auch das der Grund, warum die Kanzlerin hier aktuell einen solchen Höhenflug zu haben schien und das Wort über all die Minuten hin, die ich hier stand und mir das anschaute, auch gar nicht mehr aus der Hand zu geben bereit gewesen war. Alle am Tisch selber sitzenden Beteiligten, die um diese Abendmahlstafel der FAZ hier versammelt waren, wussten und bejahten, dass all diese Basisrealitäten der gesellschaftlichen Konstruktion in Körpersignale umformatiert in die Gesprächssituation selber aktuell immer wieder hineingeholt werden mussten, um das zu grundieren und zu ermöglichen, worum es eigentlich ging, wozu und weshalb man überhaupt zusammengekommen war, den verbal vermittelten Kontakt, das Gespräch. Die Kanzlerin erklärte den Zeitungschefs also, wie sich die aktuelle Lage aus ihrer Sicht darstellte, und morgen würde man es in der Zeitung lesen können, was sie hier im Einzelnen gesagt hatte, vielleicht auch erst übermorgen, ja natürlich, übermorgen erst, während gleichzeitig und jetzt schon sofort die am Gespräch direkt Beteiligten in jedem nächsten eigenen Gesprächskontakt die Kunde davon weitergeben würden, welche hochexklusiven Geheimnisse die Kanzlerin, unter der Auflage, sie nicht an andere weiterzuerzählen, höchstpersönlich erzählt und mitgeteilt hatte, und dann kam irgendeine angebliche Personalie, Lappalie, eine angebliche Wertung irgendeiner Person, irgendein angeblich beabsichtigter Plan, ein so angeblich öffentlich nicht darstellbarer Hintergrundgedanke und so weiter. Die Obsession der Journalisten, aller Journalisten, die ich je kennengelernt habe, irrerweise mit angeblich geheimen Hintergrundinformationen, ist ein ganz eigenes, ziemlich trauriges, grotesk Kapitel, speziell im großen politisch-journalistischen Komplex. Da war meine Obsession mit Zeitung überhaupt straightforward Vernunft dagegen. Mehr denn je war ja die öffentlich zugängliche Information in einer solchen Massenhaftigkeit, Zugänglichkeit und Unüberblickbarkeit zugänglich, dass das Problem intellektueller Qualität, also auch das Problem für den Qualitätsjournalismus, längst umgekippt war aus dem Bedarf an Information in das Gegenteil, in Bedarf an Nichthaben von Information, von Schlechtinformation, von Nullinformationen und Schwachsinnsinformationen. Denn jeder Quatsch, jedes üble Gerücht, erst neulich ist es vom Schmutzverleger Bauer im Spiegel wieder als Journalismus ausgegeben worden, dass eben damit mit übler Nachrede Geld gemacht wird, war ja auch einmal einen Sekundenbruchteil lang tatsächlich eine Information gewesen und 90% der überall wichtigtuerisch weitergeflüsterten Hintergrundinformationen sind totaler Sozialmüll, Unsinn, Jauche, die auch dem Qualitätsjournalismus viel zu oft das Hirn viel zu sehr überschwemmt. Irgendeine Beobachtung, irgendeine vergiftete Kleinigkeit, irgendwen an diesem Tisch hier betreffend, hatte ich meinerseits doch eigentlich, wie ich jetzt, wie ich meinen Füller über der Notizbuchseite schweben sah, mich erinnerte, eben aufnotieren wollen. Was war das gleich gewesen? Der Polizist rechts hinter mir beobachtete mein Agieren stetig und ich dachte nur, ja, ja, sehr wichtig, und steckte meinen Notatekrempel für den Rest dieses ganzen, noch sehr lange werdenden Abends zurück in die rechte hintere Hosentasche und den Füller rechts vorne zum Feuerzeug. Rauchen war der Plan gewesen. Aufsuchen und finden vorher der Garderobe in diesem verwirrend zusammengeschraubten Hotel de Rome. Wenn es nicht einmal dazu reichte, sich hier zu orientieren, wie wollte ich dann erst das von mir sonst immer so gefeierte Nichtverstehen der komplex strukturierten Papiere, Derivate und Zertifikate anprangern oder verteidigen, dachte ich, das geht nicht, wie ich mich jetzt durch die eng an eng stehenden Leute im Kanzlerinnensaal Richtung draußen drängte. Jeder Zweite hier meinte ja im Moment glauben zu müssen, was als der Weisheit letzter und neuester Schluss überall allen gerade verkauft wurde, dass man an der Börse nur das kaufen dürfe, was man selber verstehe. Diese Banalität konnte jeder verstehen und man merkte jetzt schon an der Blödheit der Gesichter derer, die diesen Blödmannspruch verzapften, auf dessen Basis der Terror des privaten Fernsehens und der ganze Boulevard seine scheußlichen und traurigen Deppengewinne dauernd am Einfahren war, dass genau damit der nächste große Börsenreibach und Betrug angezettelt werden wird, dass jedem Deppen irgendetwas, was auch er selber ohne jede Anstrengung nachvollziehen kann, in seiner geistigen Wüstenhaftigkeit und Hirnleere als Vernunft, als vernünftiges Investment angedreht werden wird, was in Wirklichkeit einfach nur Banalität ist, Primitivität, Bestsellerschrott. Ich kam zur Garderobe, kramte in der Hosentasche nach meiner Garderobenmarke, ließ mir den Mantel geben, nahm die Zigaretten heraus, gab den Mantel wieder zurück und ging jetzt ganz nach hinten, wo ich vorhin den Raucherraum entdeckt hatte, um dort eine Zigarette zu rauchen. Unterwegs kam ich wieder durch die große Halle des Volkes, wo Hyperliquidität, hochspekulativ. Geld gibt ein Kommando, seine Order lautet mehr. Der Heidenreichs. Da stand Gorbatschow, er sagte, das Kapital ist schuld. Gut, dass Sie es sagen, Herr Gorbatschow. Wolfram, die Krise ist vorbei, Weimar von Cicero stand daneben, Gorbatschow, der etwa drittwichtigste Mensch des 20. Jahrhunderts nach Lenin und Hitler und wohl sicher vor Stalin, war ein nettes, tantig in sich zusammengesunkenes Männchen, immer noch für die letzten Fundamentalwahrheiten zuständig, früher Glasnost und Perestroika. Göttliche Worte, in den Hallen der Wahrheit in Gold an die Wände geschrieben, den Mächtigen für immer und überall, den Mächtigen in spe, den Mächtigen in aktuell Verantwortung, den Mächtigen AD, den Mächtigen überall in den Firmen, Institutionen und Staatsapparaten die Mahnung, manchmal daran zu denken, dass ihre ewigen Lügen, das Geheimhalten, das Tricksen und Betrügen, die ganze Kaputtheit ihrer Spiele zum Erhalt ihrer Macht, wie nichts in sich zusammensinken könnten, wenn paar Durchsichtigkeiten und Wahrheiten, die offenkundig waren für jeden, der sie sehen wollte, auch einmal offen benannt werden würden, von mehr als nur vier Versprengten, kein Rückgriff auf Zukunft, sondern Vorgriff zurück auf Geschichte, Benjamin etc. und heute also von Gorbatschow selbst so herausgestellt als Schuldiger, das Kapital. Herrlich. Vielen Dank, Herr Gorbatschow. Ich sprach seinen Namen diesmal amerikanisch aus für diese super Info. Ja, das Kapital war schuld. Enzensberger, der natürlich schon mit den neuen Chefs des neuen Spiegel, mit Müller, Blumen, Krohn, Mascolo und zu Guttenberg am Tischchen stand, immer mit den Kommenden, für immer 38, erklärte den jungen Revolutionären Matusek 24 und Brauk 72, wie die Revolution heuer im 68er Gedächtnisjahr 08 ausfallen würde sie, ha, ja, Enzensberger musste selber über seine eigene Spritzigkeit und Witzigkeit seines eigenen Geistes schmunzeln und lächelte mit schrägem Mund freundlich in die Runde. Klick. Es wurde ein Foto gemacht. Der Fotograf Quirin Leppert, 22, hat es aufgenommen. Der Sonderbeauftragte für Brandbeschleuniger beim ZK der FAS, Nils Minkmar, trat an den Tisch und fragte, wann brennen hier die Barrikaden? Minkmar hatte einige Revolten und Revolutionen mitgemacht zwischen Frankfurt und Berlin, fühlte sich beflügelt von der großen Aufbruchsstimmung in den letzten Bastionen und Redaktionen der Reaktion des Kapitals, der Macht etc. Minkmar im O-Ton, die Krise ist zur Machtfrage geworden. Ich fragte nach. Er erklärte es mir freundlich. Die Krise
müsse,
er sagte sogar
muss,
moralische und finanzielle Folgen für ihre Verursacher haben. An wen denken Sie da, Herr Minkmar? Und wie genau stellen Sie sich einen Zwang zu einer moralischen Folge vor? Das wäre ja wirklich mal eine Revolution der Gesellschaft, wenn Moral per Zwang befohlen werden könnte. Aber Minkmar war natürlich in ganz anderen Dimensionen und Regionen geistig unterwegs. Serienmäßige Verbrechen an der Logik hatte er anzuprangern. All das sei, wie er hochbegeistert drohte, hochgefährlich. Und laut fragte er zuletzt ins Rund der großen Halle der Redenden hier die große rote Frage: Warum ist es noch so
still?
Kein Orkan erhob sich aber. Leise musste ich an eine der letzten Paraden denken. Die einzigen, die ich je gesehen hatte, waren ja Paraden der Liebe, Love Parades gewesen, wo der Unsterbliche, das heißt leider schon verblichene, gestorbene DJ Spoon, der unendlich fantastische Löffel, dieser einzigartige und wirklich wunderbar gewesene Kippenberger des Techno, hoch oben auf seinem weißgelben Wagen stehend und winkend immerzu in die von den Jahren der Hysterie und des Glücks und ihrer immer wieder erneuten Neuaufführung schon ganz erschöpfte, tatsächlich ziemlich trostlos zusammengeprügelte, dabei zugleich ja immer doch auch noch immer massenhafter gewordene Menge von traurig ihre traurige Love Parade Dienstpflicht komplett resonanzlos ablatschenden Love Parade Mitlatschern immer wieder rief und schrie, ihr seid so scheiße leise, immer verzweifelter diesen Anfeuerungsschlachtruf ausbrachte, ohne jede Wirkung, ihr seid so scheiße leise. Ja, so war es. Es war ja vorbei und aus mit dieser Sache und wie ich den Löffel schon damals für diesen unendlich traurigen Abgesang auf die Parade nur umarmen hätte mögen. Bevor zu viel sentimentale Erinnerung aufkommen konnte, trat im einschlägigen Businessanzug eine Nutte, die sich als Anne T. Gier vorstellte, dazwischen, um ihre Geschichte als Finanznutte in Frankfurt bei der sogenannten Hyperdeutschen Bank vorzutragen, die von einer so armseligen, verblödeten Banalität war, wie man es natürlich und genau so erwartet hatte. Hatte irgendwer gedacht, dass Leute, die eh schon blöd waren und deshalb in den späten 90er Jahren BWL, nochmal BWL, ja lauter BWL ausgerechnet studiert hatten, um bald auch noch selber möglichst viel Geld zu verdienen, dann nach ihrem kurzen Nichtstudium, wenn sie mit diesem Geld in Kontakt gekommen waren und bald mit nichts anderem als mit diesem Geld und Leuten, die mit diesem Geld zu tun hatten, in Kontakt waren, irgendeinen Minimalschwenk zu irgendeiner Minimalvernunft hin machen würden? Nein, niemand hatte das gedacht. Jeder hat ja manchmal paar dieser Trottel irgendwo natürlich auch im Nachtleben erlebt und sich nur wundern können über den Abgrund an Stumpfsinn in Hirnen von Tieren, die äußerlich wie Menschen ausschauten. Im Handelsraum, im sogenannten Handelsraum, also ging es natürlich rau zu. Sie machten grobe, ordinäre Scherze untereinander. Infantilität und Männerschwachsinn, Heterosexualitätsgrobianismus waren in der dortigen Männerwelt Trumpf, Dumpftrumpf, Sticht, Peng, Zack, Deal, wieder paar Millionen, bla bla. Und Frau Gier hatte die debil und verbal tropfenden Sexualorgane ihrer Kollegen und Kunden gierig abgeschleckt, um jetzt mit dem allerabgenuttetsten Bekenntnisdrang der abgehalfterten Nutte von einst davon ein bisschen empört und immer noch fasziniert Zeugnis zu geben in dem Buch, das sie in der Hand hatte, Anne T. Gier, die Gier war grenzenlos. Ein Buch so dumm wie Geld auf Koks. Das war ja sowieso dasselbe. Ein Bekannter tippte mir von hinten auf die Schulter. Hast du mal eine Sekunde? Oh ja. Wir waren kurz
auf Toilette
gegangen. Erst hatte er aufgestreut, dann ich. Gespräch dabei am Klo war interessant gewesen. Gefühl auch gut. Inhalt im Nebel, aber egal. Und wie wir wieder rausgekommen waren und uns mit bösem Grinsen voneinander verabschiedet hatten, auf später, exakt, ich plötzlich wieder allein dastand, schüttelte sich mein Kopf vor lauter Verwirrtheit und Freude. Erst jetzt hier, in diesem Augenblick fühlte ich mich richtig zugeschaltet zum Monster, war Teil davon geworden und jeder meiner Schritte war an meiner zufälligen Ich-Stelle Wogen im Monster- und Selbstmonsterschritt. So ging ich nun dahin. Und jedes Gesicht, das ich sah, sagte zu mir seinen Text und ich sagte automatisch, und aus tiefster Seele, ja. Da stand Katharina Wagner. Crazy. Sie drückte kurz auf den Knopf, vorne an der Spitze ihrer rechten Brust, so eine Art Brustwarzenknopf offenbar, und dann kamen aus ihren zu Krallen mir vors Gesicht gehaltenen Händen, vorne an den Spitzen der Finger, aus den Fingerspitzen heraus, ganz langsam diese verrückten weißen Löwenkrallen hervorgewachsen, hoch und vorgeschoben, ein irrer Mechanismus, der mich an eines dieser genauso verrückten Michael-Jackson-Videos Killer vielleicht denken ließ und gleich würde die löwenhafte Katharina ihren Mund aufmachen, zu singen, zu schreien anfangen und dann mit ihren Krallenhänden die rote Zunge, die jetzt in der Tiefe ihrer wahrhaft riesigen Mundhöhle in ihrem Rachenraumgrund sichtbar wurde, ergreifen, ihre Pranken dort hinein ins rote Fleisch der Zunge schlagen und sich selber diese ihre rote, immer länger zwischen ihren verrückten Lippen herausgezogene Zunge, nein, sie drückte auf ihre Klitoris, sie hatte sich ihre Zunge nicht selbst entrissen, sie lächelte zauberhaft, ihr Gesicht schimmerte natürlich und so weiter. Sie nahm einen Schluck, sie hatte eine Bierflasche in der Hand. Das fand ich sympathisch und fragte sie, wo gibt es eigentlich das Bier, das Sie als amtliche Löwin hier trinken? Ich bin eine Wagner, sagte sie, dafür muss ich mich Gott sei Dank nicht mehr entschuldigen. Und ich um Gottes Willen, ich bitte Sie und so weiter, angenehm, im Gegenteil, Lavaflash. Vorsicht, dachte ich, Vorsicht. Entschuldigte mich und ging. Ging ich dennoch, ging ich selbst, ging sofort, wie Lenz himself dahin. Revolution und Politik. Es konnte nicht ausbleiben, obwohl ich damit zu allerletzt gerechnet hätte. Plötzlich stand der leibhaftige Schirmacher vor mir und textete mich an. Ich war derart baff, aber natürlich auch sofort von Freude so durchzuckt, dass sein erster Satz, der sicher exzeptionell passend gewesen war, vom retrograden Erregungsdelit erfasst und leider gelöscht worden war, ich kam zu mir, wie er immer wieder darauf bestand, dass ich mich hier auf diese seine Party ohne Einladung, im berühmten Schlepptau irgendwelcher Frauen ganz bestimmt auch noch ja nur mich befindend, eingeschlichen hätte. Ich hätte mich hier eingeschlichen. Das fand ich so crazy und irr, das Wort, die Vorstellung und sein hilfloses Insistieren darauf, wie er immer wieder damit ankam, um mit diesem einen kleinen Scherzchen, das ein anderer Mensch einmal gemacht oder vielleicht auch nur ein halbes Mal angedeutet oder auch gleich ganz übergangen hätte, aber bei Schirmacher gibt es alles nur in XX-Large und ultra-fett und riesengroß, die zwischen uns bestehenden Gräben, Gebirge und Distanzen aufzufordern, kurz mal ein bisschen zur Seite zu gehen, um mit mir hier probeweise direkt Kontakt zu suchen. Der Mächtige darf zwar jeden ansprechen, muss aber sicherstellen, dass die ihm möglicherweise retournierten Abfuhren, die ihm in Reaktion auf eigenes Arroganzverhalten zurückgegeben werden könnten, ihn nicht erreichen können, da ja nicht er selbst der ist, der da anspricht, sondern die Scherzfigur, die er benutzt. Hinzu kommt die FAZ-kulturtypische Fundamentalverklemmtheit. Man muss sich nur mal das Gesicht von Patrick Barners wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Dagegen ist Schirmacher fast ein Salonlöwe, halt ein Verklemmter. Aber weil ich selbst natürlich auch, wie eigentlich jeder intelligente Mensch erstmal, das hat mit einer die Körperexpressivität überfordernden inneren Überfülle an Verbalität zu tun, erstmal ein verklemmter Mensch auch bin, allerdings ohne das zum Normalhabitus zu erklären, wie die FAZ-Kulturspasten in ihrem Kollegen wir, war ich von Schirmachers Klemmauftritt, die Stunde war spät, das Bier war schon geflossen, das hilft ganz generell in diesen Situationen auch, prompt auch mehr gerührt als abgestoßen. Außerdem kannte ich von früher Schirmachers Witzelzwang. Er hatte mich früher noch im alten Jahrhundert, damals hatte er die damals gerade aktuellen jungen Pop-Eleven um sich geschart, bald auch eine von ihnen zu seiner Frau gemacht, wenn wir uns irgendwo etwa im Frankfurter Hof auf der Buchmesse spät nachts gesehen hatten, immer als Frau Kölbel angesprochen. Auch das musste er damals schon jedes Mal fünfmal wiederholen, als wäre der Scherz so kompliziert, dass man ihn nochmal und nochmal machen müsste. Ein Witz über mein Fotografieren, die Gesellschaftsfotografie-Idee, die ich seit der großen Zeitenwende um 99.00 herum für mich nebenher verfolgt hatte. Deshalb war ich also für mich natürlich sowieso ein Ehrentitel für Schirmacher Frau Kölbel gewesen. Und jetzt auch nicht erstaunt, dass er zum Auftritt einen Scherz machen musste, den Scherz, ich hätte mich hier eingeschlichen. Ja, crazy, anstatt einfach nur zu sagen, wir haben Streit, Herr Götz, gut, dass ich Sie hier mal treffe. Weil genau das die reale Aussage seines Auftritts aber gewesen war, ganz unabhängig vom verbal Gesagten, war ich auf dieses Gesprächsangebot freudig sofort eingegangen und hatte, weil mir selbst die Ebene des Scherzens nicht zugänglich ist, auch so ein Alltagshandicap, das Gespräch sofort ins Ernste, auf den inhaltlichen Kern meiner Kritik an Schirmacher, den vorschriftswidrigen, weil geistwidrigen Missbrauch seiner Macht zu führen versucht. Aber so schnell schießen die Frankfurter nicht. Immer noch ging's weiter mit dem Scherzen, jetzt über Macht überhaupt, als würde es dem Mächtigen unmöglich sein, seine eigene Aktionsposition der Macht für sich selbst auch anzuerkennen, weil die daraus folgenden Probleme, die Reflexion auf sich selbst, die Freiheit des eigenen Handelns, die blind sein will, auf unerwünschte, zu vermeidende Weise einschränken würde. Nur in den rot-grünen Jahren gab es kurz einmal den Versuch einer direkten Affirmation der Macht und man konnte an Schröders Beispiel gut sehen, dass sogar in der Politik der Wille zur Macht so direkt nicht affirmiert werden darf, weil die Macht sich mit dieser Selbstaffirmation selbst gefährdet, sogar selbst zerstören kann. Also gut, ich langte in mein Jackett und holte die Einladungskarte heraus, ein wirklich wunderschönes Stück Papier mit einem herrlich gedruckten Einladungstext und den drei mit einer herrlichen Schreibschrift-Handschrift in die Mitte in blau geschriebenen Worten meines Namens. Schirmacher schaute darauf, anstatt mit einem lässigen Gegenscherz hatte ich mit einem Dokument geantwortet, mit Wahrheit schlechthin. Das musste er erst einmal irgendwo hinwegstecken, das sah ich, das irritierte ihn. Nicht, dass ich mich nicht eingeschlichen hatte, sondern dass ich so banal, so simpel und aufrichtig geantwortet hatte. Und als wäre dadurch auch in Schirmachers Kopf ein Schalter umgelegt worden, kam es in den folgenden 15, 20 Minuten zu einem für mich sehr erstaunlichen Gespräch. Ich hatte kurz zuvor erst Joachim Kaisers Erinnerungen, die den nicht so schönen, auch nicht wirklich zutreffenden Titel »Ich bin der letzte Mohikaner« hatten gelesen. Kaiser hatte dem SZ-Magazin zu seinem 80. Geburtstag außerdem ein hochinteressantes Interview gegeben. Für das Titelfoto hatte er sich von den Magazinleuten leider zu einer unfassbar grausigen Indianerverkleidung überreden lassen, die in mir eine absurde Totaltraurigkeit hervorgerufen hatte, als wäre das Alter der Ort, wo man dann von den Jungen am Nasenring in die Arena geschleift wird, damit vor aller Augen die Gegenwart, die vor allem das geleistet hatte, selbst noch jünger zu sein, einem das einstmals so schön gewesene Gesicht mit Brutalität und Gemeinheit kaputt trampeln darf. Und all das natürlich auch wieder im Namen der Lockerheit, die nazimäßig von jedem heute wie damals die Parteizugehörigkeit gefordert ist, für jeden noch so blöden, widerwärtigen Scherz zugänglich zu sein und so weiter. Dabei hatte Kaiser eine erschütternde Botschaft zu überbringen und sie ist so wahr wie früher seine Feuilletons: Es ist die Hölle, nicht mehr jung zu sein. Selten hat ein blühend, sprühend Kreativer so schonungslos Zutritt zu dem gegeben, was jeden erwarten könnte, der einmal blühen und sprühen war, echte Verzweiflung des Alters. Aber Kaisers Leben gibt heute im Hochpunkt seiner Neige auch noch einmal Anlass, über eine andere problematische Fundamentalkategorie, die Eitelkeit nämlich, nachzudenken. Sie sollte sich ja nicht nur mit 24, 44 und 62 gut anfühlen, sondern auch noch mit 82. Diesen Test müssen die inneren Grundorientierungen am besten natürlich schon prospektiv durchlaufen und bestehen. Und es spricht sehr dagegen, die Eitelkeit als Motivationsmoment für sich irgendwann im Leben zu bejahen, wenn man sieht, wie fürchterlich grausam sie sich im Alter rächen wird. Jenseits von 80 ist nichts mehr mit Eitelkeit, da kann man sich höchstens noch mit Würde halten. Und daran, wie die Eitelkeit zuletzt im Leben die Maske runterlässt und sich in der Fratzenhaftigkeit, die in ihr schon immer auch gewesen war, zeigt, ist ein starker Hinweis zu erkennen, dass man sich selbst mit allzu viel Bejahung von sich selbst, der eigenen Sachen, der eigenen Wirkung, die man hat, in der Welt des Geistes, aber auch der Körper, auf das berühmte andere Geschlecht und so weiter, keinen Gefallen tut, im Gegenteil, sich selbst damit schädigt, ohne sich je zu nutzen damit, denn Eitelkeit hält infantil, das ist gut für Produktion, aber schlecht für den Charakter. Das Kalkül ist also simpel und ergibt, wo Impulse der Eitelkeit spürbar werden, tut man gut daran, ein bisschen gegenzusteuern. Diese Lebensweisheit, die einem so extrem klugen, gefühlvoll tiefsinnigen Menschen, um hier mal in kaiseranaloger Terminologie über ihn selbst zu reden, doch eigentlich hätte zugänglich sein müssen, ist dem Joachim Kaiser aber in der Wirklichkeit seines eigenen Lebens tatsächlich nicht zugänglich, ja wirklich offenbar sogar verborgen geblieben. Er hat die Eitelkeit immer bejaht, immer behauptet und viele haben es ihm nachgeplappert, eitel seien wir alle, gerade die Kritiker, ohne Eitelkeit und Freude an der von einem selbst bewirkten Wirkung käme es gerade auch im Geistigen gar nicht zu den allerletzten Höchstleistungen und so weiter. Aber das stimmt nicht, das ist alles falsch. Der größte Geist des 20. Jahrhunderts, Niklas Luhmann, war komplett uneitel. Und wenn dagegen gesagt wird, was ja bekannt ist, wie extrem eitel Adorno gewesen sei, heißt die Antwort, ja eben, Adorno war auch diesbezüglich, wie in manchen anderen Punkten, zu nahe am Holzweg Heideggers und die allerschönste Ausformung des Möglichen, vielleicht auch mitbedingt durch den Faschismus, das ist klar, jedenfalls nicht. Auch zur Macht hatte Kaiser in altersradikaler Offenheit einige hochinteressante Sätze gesagt. Er war Wunderkind, er war berühmt, man wollte es sich nicht mit ihm verderben, er war von Feiglingen und Feigheit umgeben. Ich bin, sagte er, seit relativ jungen Jahren eine Figur des öffentlichen Lebens, ich war eine Art Wunderkind, ich könnte jetzt Bescheidenheit heucheln, aber so war das halt. Er hätte auch schlechte Kritiken bekommen, aber alles in allem, so sagte er in dem Interview, haben die Leute sich doch gehütet, sich mit einem, wie sie meinten, mächtigen Publizisten nachdrücklich zu verfeinden. Alles Dinge irgendwie, die Schirmacher eine Mahnung sein könnten, weil er, eigentlich als einziger der mittleren und jüngeren Kritiker, diesen Althabitus der Gruppe der einstigen Feuilleton-Päpste Kaiser, Radatz, Reich, Ranitzky für sich kultivierte, aber auch in dem eben zurückliegenden einstündigen Interview mit Roger Devecq hatte Schirmacher auf die wichtigen Fragen zu seiner Machtposition ausweichend geantwortet, zugleich sich offensichtlich davon geschmeichelt gefühlt, das konnte man sehen. Der Mächtige hat es gern, wenn er ableugnen kann, mächtig zu sein. Das erfüllt ihn viel mehr mit Befriedigung, als wenn er, was sowieso kaum möglich ist, wie gesagt, seine Macht einräumen würde und so weiter. Aber ich hatte jetzt hier Kaiser in ganz anderer Funktion als Beispiel herangezogen, nicht ohne mich daran zu freuen, zum generationsverrückten Schirmacher zu sagen: Wissen Sie, ich bin etwas älter als Sie, ich habe das in jungen Jahren in München noch selbst erlebt, was für ein Feuilleton nämlich Joachim Kaiser damals bei der Süddeutschen Zeitung gemacht hat. Und der Gegenstand der Debatte hier war nämlich, Seriosität. Das war mein Zentralvorwurf, mehr noch als der des Machtmissbrauchs an Schirmacher, dass er seines sogenannten Amtes nicht walten würde, wie er es müsste, maximal seriös, der Wahrheit und nichts als der Wahrheit verpflichtet. Es gibt Menschen, heißt es im Winter in Wien, die als Lüge geboren werden, dann folgt da vieles daraus, für die meisten ist das gar kein Problem, ich weiß, ich rechne mir das alle paar Jahre wieder für jedes Buch neu, jedes Mal wieder ganz genau vor und stehe doch im Zustand der Schwäche zwischen den Büchern, in der Sprache anstatt in der Welt und von dort her kommt das Problem, dass ich diejenigen, die die Sprache als Werkzeug benutzen, Schreiber aller Art, überwertig auf die Wahrheitsfrage hin beobachte, und dabei zu hyperscharfen, aber eben oft auch sehr inadäquaten Bewertungsschlussfolgerungen komme. Meine ganze Hysteriesicht auf das Feuilleton hat es mit diesem Grundproblem zu tun. Und tatsächlich war es in diesem Moment jetzt als Schirmacher, auch das natürlich wieder mehrfach wiederholend, seine Souveränität gegenüber meinen, gegen ihn vorgetragenen Angriffen herausstellte und betonte, ich hätte eben eine solche Obsession mit ihm, er aber natürlich nicht mit mir. Ihm sei das alles ganz egal, was ich da so zu vermelden hätte, und er führte das aus. Und mir fiel lustigerweise ein, dass er mir das vor vielen Jahren schon einmal gesagt hatte. Ich hatte es vergessen, er sich ja auch. Und jetzt erst, wie er da redete, wurde mir das ganze Ausmaß der Richtigkeit des von ihm da eben zu mir Gesagten klar. Ja, ich hatte eine Obsession mit ihm. Das hatte ich irrerweise vergessen. Ich hatte gedacht, alle Leute würden Schirmachers Artikel mit dieser Überaufmerksamkeit, die ja doch auch objektiv vom Positionsindex des Sprechers her, Chef eines der wichtigsten Feuilletons einer der wichtigsten Tageszeitungen der Welt, unweigerlich mitgegeben war, wahrnehmen. Aber das war natürlich Unsinn. Die Welt hatte sich ein bisschen weitergedreht seit 1972. Das war mir irgendwie entgangen. Eine Art der Seriosität zu erwarten oder wiederhaben zu wollen, wie sie damals üblich war, hieße auch, eine Art von Hochkulturarroganz und lächerlichster Seriositätsaufgeblasenheit, ein Ernsthaftigkeitswichtigtuertum und Angeberjargongelalle, was ja damals in der zweiten Riege so üblich war wie heute das kleine Witzchen, die ewig fröhliche Lockerheit, die streng über ihre Unverkrampftheit wachende Lässighaltung allem gegenüber und so weiter. Und obwohl ich hier jetzt noch sozusagen aus dem Automatismus des von mir ja wirklich obsessiv in den vergangenen Jahren Gedachten heraus meinen Vorwurf der mangelnden Seriosität der Schirmacherschen Artikel dem vor mir stehenden Schirmacher mündlich mit verschiedenen Beispielen aus eben diesen Artikeln der letzten Zeit extrem gut darlegen und beweisen konnte, denn selten waren die Artikel Schirmachers so durchgeknallt gewesen wie im Herbst 2008, war wieder dieser komische Effekt aktiv, dass das schon Geahnte und fast Gewusste nicht schnell genug war, um direkt ins Gesagte übergehen zu können. Und so war mir zwar schon ahnungsweise klar, dass meine Vorwürfe gegen Schirmacher zwar vielleicht schon stimmten, aber eben doch zugleich auch an der Sache vorbeigingen, dass es tatsächlich ganz furchtbar wäre, wenn es das von mir erträumte Zurück in die damalige Seriosität wirklich geben würde, dass man vor Ödnis einschlafen würde, dass jede Forderung nach Zurück reaktionär und scheußlich und allein schon deshalb die Seriositätsidee Blödsinn und Scheußlichkeit war. Nein, vorwärts in den Irrsinn. Warum denn nicht auch im Feuilleton? In der Kunst ja sowieso. Der Irrsinn der Finanzwelt, der einem in diesen Tagen und Wochen des Herbstes 2008 in so grandioser Weise ins Gesicht explodierte jeden Tag neu, war ein herrlicher Weltmotor. Er verursacht irrwitzigen Stress, ja natürlich, Leben, Unordnung, Stress, Wahnsinn. Die Vernunft muss erst noch geboren oder erfunden werden, die es mit den Wahrheitskräften dieser ganzen Vitalitätsenergien aufnehmen könnte. All das sagte ich ja nicht, das wäre ja auch furchtbar, die Irrationalität so zu feiern. Ich sagte das Gegenteil, dass wir eine neue Verantwortlichkeit brauchen, auch im Feuilleton. Und Schirmacher sagte völlig zutreffenderweise, dass es ja wohl genügend hochseriöse Artikel bei Ihnen geben würde. Stimmt, ich glaube, an der Stelle war ich kurz mal geistesgegenwärtig genug, dass das von mir Gesagte auch mit dem aktuell gerade Gedachten übereinstimmte und ich Schirmacher also kurz mal recht geben musste und konnte. Dieser Moment fühlte sich angenehm an. Ich berührte ihn am Ärmel seines silberfarbenen Jacketts, das fiel mir auf, eine Unzulässigkeit irgendwie, ein Verrat an mir selbst, eine Herzlichkeit des Moments und die Wahrheit einer Geste, der Moment von Sympathie. Gott sei Dank haben wir einen solchen Spinner in dieser Position, einen Madman. Das war es, was alle, die ich kenne, die bei ihm arbeiten, immer derartig preisen. Damit regiert er also. Was genau war jetzt nochmal der Vorwurf in Sachen Macht gegen ihn gewesen und so weiter? Rede, Aufregung, Gefühle, das ist das Soziale in seinen besten Momenten. Abschaffung dessen, was man weiß, Belanglosmachung der eigenen Überzeugungen, Marginalisierung jeder Herausgehobenheit, einer Isoliertheit, einer Wahrheit, eines Ichs, einer Zuspitzung auf irgendeine Radikalität. Alles Banane, dachte ich. Rätselstellung, Banane. Weil ich so aufgewühlt war, hatte ich Angst, ich würde jetzt ihm gegenüber zu klebrig rüberkommen, zu sehr insistierend ins Reden und Weiterreden, schickte ihn deshalb weg in die weiten, auch zu dieser vorgerückten Stunde noch menschenbelebten Hallen des Hotel de Rome weisend: Bitte, gehen Sie! Das fand er natürlich völlig irre. Sie wollen mich hier auf meine eigenen Party des Platzes verweisen und so weiter. Er wollte noch weiter debattieren. Vor allem natürlich gehen, wann und wie er will und so weiter. Es war schon sehr lustig. Es war echt irre. Von hier und heute, das wusste ich in diesem Moment, würde für mich eine Denkaufgabe ausgehen. Was genau sie beinhaltete, wusste ich nicht. Aber es würde um einen erkenntnismäßigen Nachbau der hier intuitiv erfassten Novitäten, des für mich hier Neuen gehen. Keinen je gehabten alten Gedanken aufzugeben, nichts revidieren, nie ein einstiges verwerfen, es da, wo es falsch gewesen war, im Weitergehen weiterentwickeln, keine Wende, keine Kehre, kein Zurück, die Länge der Tage, des einen Tages als Vorbild, wie man unterwegs sein könnte und nachts, in Zettels Nächten, wach, beim Feiern, Reden oder Schreiben, so lebe ich. Ich musste an Blumfeld und Jochen Distelmeyers Stimme denken, Stunde um Stunde, einer von vielen, kein Einzelfall. Party ging noch weiter. Zuletzt stand ich lange neben dem Sprecher von Ministerpräsident Tillich, der dem Peter Richter und mir seine Geschichte aus der realen grauwerte Realität von Mitmachen und Nichtmitmachen in den letzten DDR-Jahren erzählte. Und dass das alles erst anfängt, jetzt, wo es schon so lange vorbei ist, wirklich sichtbar und sagbar zu werden, erfüllte mich in meiner Aufgeregtheit mit einer solchen Zuversicht, weil die Literatur damit ja auch beauftragt ist, zu erkennen zu versuchen, in welche Richtung die Erfahrungen aus diesen Geschichten weisen, wie die Gesellschaft der Gegenwart ihre Zukunft projektiert und so weiter, trinken und rauchen, plötzlich schwindlig sein, Servus sagen und nach Hause gehen. Danke. Herbstempfang 2008. Gehet hin und schreibet, Montesquieu. Kratki itzlet, zlin klütz iskra. Ich werde etwas unternehmen. Teller weiß langes Strick so nicht. Zlin klütz iskra.
To chant and enchant.
Loslabern von Reinald Götz. Mit Reinald Götz. Ton und Technik Andreas Stoffels und Jean Schimschak. Regie Leopold von Verschür. Produktion Bayerischer Rundfunk 2010.
Achtung, Achtung!
Wenn euch dieses Hörspiel gefallen hat, dann hört doch auch den Podcast 100 aus 100 mit Perlen der Hörspielgeschichte von den 1920er Jahren bis heute. Präsentiert von Nora Gomringer und Jörg Albrecht.
Du hast jetzt was mitgebracht, was wirklich legendär ist. Und ich glaube, alle werden den Titel kennen.
Mhm. Pionierstücke aus den ersten Radiotagen wie Orson Welles' War of the Worlds, berührende Klassiker wie Unter dem Milchwald von Dylan Thomas, Dokumentarhörspiele wie Adolf Eichmann, Ein Hörprozess und andere preisgekrönte Audiokunstwerke aus der Gegenwart.
Ja, wir bekommen mit, wie die Bevölkerung da bewegt ist, bewegt wird, wie Menschen aller Altersstufen am Radio hängen.
Ein Muss für alle Hörspielfans zum 100-jährigen Hörspieljubiläum. Jetzt in der ARD-Audiothek.
Ton ab!